Guten Morgen allerseits oder guten Mittag oder guten Abend, wo immer ihr gerade seid. Heute ist eine Premiere in unserem Podcast, denn ich sitze heute zum ersten Mal ganz alleine am Mikrofon. Das liegt daran, dass Kari kurzfristig heute Morgen absagen musste. Und das ist natürlich eigentlich eine sehr schlechte Nachricht und sehr schade. Aber andererseits dachte ich mir, wir machen das Beste daraus und wir verbringen heute mal Quality Time zusammen. Ihr, liebe ZuhörerInnen, und ich hier gemeinsam. Und tatsächlich habe ich eine sehr lange Liste an Fragen von euch hier vor mir und habe mir vorgenommen, davon so viele wie möglich heute zu beantworten. Bevor wir das machen, habe ich aber ein bisschen Follow-up und als erstes wollte ich nochmal kurz über unseren Livestream sprechen von letzter Woche. Wir haben am Mittwoch letzter Woche einen Livestream gemacht und dabei war ich unterwegs in Berlin mit iPhone und Mikro ausgestattet und dann so vloggermäßig bin ich quasi durch die Stadt gelaufen, während Kari und Janusz zu Hause saßen und mir quasi Anweisungen gegeben haben, beziehungsweise Herausforderungen und so kleine Aktionen und Challenges. Und das war total interessant für uns und total spannend. Und tatsächlich war auch das Feedback von euch total gut. Also viele Leute haben uns geschrieben, dass sie das genossen haben und dass das ein interessantes neues Format war. Und falls ihr das noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch dieses Video in den Shownotes. Man kann das auch jetzt nachträglich noch schauen. Und ich denke, wir werden das jetzt häufiger versuchen. Also Janusz hat ja noch im Livestream angekündigt, dass er beim nächsten Mal gerne rausgehen möchte. Ich glaube, Kari hat auch Lust, das mal zu versuchen. Und ja, ich finde es einfach schön, dass wir so neue Sachen mit euch gemeinsam ausprobieren können. Und in so einem Livestream, da kann halt wirklich alles passieren, ne? Also da kann man ja dann auch nichts rausschneiden. Das hat mir sehr gefallen. Und dann habe ich noch ein Follow-up von letzter Woche. Da haben Kari und ich über Sternzeichen gesprochen. Es gab eine Frage und wir haben darüber gesprochen, welche Sternzeichen wir haben. Und dazu gab es eine E-Mail von Dave, unserem Hörer Dave aus England. Und er hat geschrieben, ich hoffe, es ist okay, dass ich das vorlese, Dave. Habe ich das richtig gehört, Manuel? Du bist ein Zwilling. Bitte erkläre es uns. Es wäre interessant zu wissen, ob dein Bruder oder deine Schwester ein ähnliches Leben hat wie du. Und erst durch diese E-Mail ist mir klar geworden, dass das Wort Zwilling zwei Bedeutungen hat. Und zwar ist Zwilling einerseits Twin, und das dachte Dave, dass ich das meinte, dass ich einen Twin habe, einen Twin Brother oder Twin Sister. Das ist aber nicht so. Ich bin Einzelkind, ich habe keine Geschwister. Und dann das englische Wort Gemini oder Gemini, also das, der Zwilling, das Sternzeichen Zwilling, das heißt auf Deutsch eben auch Zwilling. Gut zu wissen. Und diese Wörter, die zwei unterschiedliche Bedeutungen haben, die nennt man übrigens umgangssprachlich Teekesselchen. Also es gibt auch ein Spiel, das heißt Teekesselchen. Da muss man immer raten, also da arbeiten zwei Leute zusammen. Also es ist quasi zwei gegen zwei. Und in dem einen Team haben die beiden ein Teekesselchen. Also der eine hätte dann zum Beispiel das Wort Zwilling als Geschwister und der andere Zwilling als Sternzeichen. Und das andere Team muss dann immer Fragen stellen und versuchen zu raten, um welches Wort es sich handelt. Ich verlinke euch mal eine Anleitung. Aber es ist ein schönes Spiel, was man im Auto zum Beispiel spielen kann auf einer langen Reise.
Eure Fragen.
Wie ihr wahrscheinlich schon wisst, könnt ihr uns Fragen schicken über easygerman.fm. Da kann man uns auch eine Audionachricht schicken oder ihr schreibt uns auf den diversen anderen Plattformen, auf denen wir vertreten sind, Patreon, Instagram und so weiter. Und leider kommen wir nicht immer dazu, alle Fragen zu beantworten. Deswegen habe ich jetzt hier mal eine lange Liste mit noch unbeantworteten Fragen aus den letzten Wochen und Monaten und werde die beantworten. Ich hoffe, es ist was Interessantes für alle dabei. Und wir fangen an mit einer Audionachricht von Tara aus den USA.
Hallo Easy German Team.
Ich bin Tara.
Ich bin Jens.
Und ich bin zum ersten Mal in Berlin. Was sollen wir machen?
Tara und Jens, ihr habt sogar ein Video geschickt und das freut mich fast noch ein bisschen mehr, denn dann können wir auch die Gesichter von euch mal sehen. Ja, ihr seid in Berlin. Ich hoffe, ihr seid noch hier. Meine Tipps, was kann man in Berlin machen? Mein größter Tipp wäre erstmal, leiht euch Fahrräder. Das kann man in sehr vielen Fahrradläden machen oder auch über sehr viele Apps mittlerweile und dann einfach so minütlich quasi bezahlen. Denn Berlin ist relativ groß, aber man lernt es wirklich am besten mit dem Fahrrad kennen. Also die Stadt ist zu groß, um sie zu Fuß zu erkunden. Aber wenn man alles mit der U-Bahn macht, dann lernt man die Stadt nicht so wirklich kennen. Also Fahrrad ist wirklich perfekt. Fahrt vorsichtig. Die Infrastruktur ist leider nicht so gut, wie ihr vielleicht schon gehört habt. Und ein zweiter Geheimtipp wäre, schaut in die Hinterhöfe. In Berlin gibt es viele, so gerade die Altbauten, diese Gebäude, die 100 oder 200 Jahre alt sind zum Teil, die haben oft mehrere Hinterhöfe. Und da kann man oft reinschauen, selbst wenn man da nicht wohnt. Und zum Teil sind die wirklich unglaublich schön und interessant. Und da kann man einfach, wenn man spazieren geht, mal in so einen Hinterhof reinlaufen und sich ein bisschen umschauen. Das ist total in Ordnung und total interessant. Dann hat Vinci aus Italien geschrieben, dass er unseren Livestream am Mittwoch geschaut hat und sich dabei gefragt hat, wie wir das technisch machen und wie viel wir für unseren Handyvertrag bezahlen. Denn, wie ihr richtig vermutet, haben wir dafür wahrscheinlich unsere mobilen Daten verwendet. Und das ist ein interessantes Thema und auch eins, über das ich gerne meckere. Es könnte auch jetzt das Segment Das nervt sein. Denn tatsächlich sind Handyverträge in Deutschland für meinen Geschmack nicht besonders gut. Also in vielen anderen Ländern, ich habe das auf meiner Weltreise auch erlebt, bekommt man sehr, sehr viel Datenvolumen für relativ wenig Geld. Ich glaube, als ich in Indien war, hatte ich 1 Gigabyte am Tag für sehr wenig Geld. Und in Deutschland ist das tatsächlich so, dass die meisten Anbieter das relativ stark limitieren, wie viel Datenvolumen man hat und dann auch ja, ziemlich viel Geld dafür verlangen. Also ich kann mal grob sagen, es gibt einen sehr großen Anbieter, das ist die Telekom. Und wenn man dort Mitglied wird oder sich dort anmeldet, muss man in der Regel so einen 2-Jahres-Vertrag abschließen. Und da geht es los mit 6 Gigabyte im Monat und das kostet 40 Euro. Und wenn man unbegrenzt Daten haben möchte, kostet das 85 Euro im Monat. Also das ist schon wirklich sehr, sehr viel Geld. Ich persönlich bin bei so einem Billiganbieter, kann man das auch nennen. Es gibt viele so kleinere Anbieter, die damit werben, dass sie sehr günstig sind. Und da kosten zum Beispiel 5 Gigabyte 15 Euro im Monat. Und ja, da kann man zum Beispiel 18 Gigabyte für 30 Euro im Monat dann bekommen. Und da ist dann aber auch Schluss, also viel mehr bekommt man da nicht. Was ich euch sagen kann, wenn ihr nach Deutschland kommt und einen Handytarif braucht, vergleicht ein bisschen. Es gibt schon Unterschiede zwischen den verschiedenen Anbietern. Dann gibt es eine Frage über Instagram von Sanu. Es ist sehr schwierig, die Namen auf Instagram herauszufinden. Aber die Frage ist sehr interessant und zwar: Beleidigen sich die Deutschen wie viel und wie oft? Und ist das normal oder benutzen nur böse Leute Beleidigungen? Und ich finde, das ist eine wichtige Frage, weil ihr als Deutschlerner da, denke ich, ein bisschen vorsichtig sein sollte. Denn gerade in der Jugendkultur ist es zum Beispiel sehr normal, dass man sich sozusagen ironisch beleidigt. Also wenn man Jugendliche miteinander sprechen hört, dann hört man eventuell ziemlich krasse Schimpfwörter, die aber tatsächlich eigentlich lieb gemeint sind. Also die fast schon Kosenamen sind oder eben die in gewisser Weise eine Zuneigung ausdrücken, weil man eben so eng befreundet ist, dass man diese Schimpfwörter benutzen kann und der andere weiß, das ist ein Spaß oder das ist ironisch oder das ist, weil wir so miteinander reden können. Und in anderen Kontexten sind diese gleichen Wörter aber ein absolutes No-Go. Oder in einem anderen Kontext, wenn man im Straßenverkehr jemandem dieses Schimpfwort zurufen würde, würde man dafür vielleicht verklagt werden. Also ich wäre an eurer Stelle sehr vorsichtig mit Schimpfwörtern oder Beleidigungen, bis ihr ein Gefühl dafür bekommen habt, wann das angebracht ist und wann nicht. Und auf einer persönlichen Ebene finde ich es immer eigentlich besser. Also wenn man jetzt jemanden beleidigen möchte, weil er einem Unrecht getan hat, ich finde es immer eigentlich klüger und schöner, wenn man mit krasser Freundlichkeit reagiert. Das entwaffnet die Leute. Das versuche ich immer, wenn mir zum Beispiel jemand die Vorfahrt nimmt auf der Straße beim Fahrradfahren oder so, dann versuche ich in meiner Wut etwas Freundliches zuzurufen und das so zu channeln. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, aber das wäre meine Empfehlung.
Werbung.
Unser Sponsor für die heutige Episode ist NordVPN. NordVPN ist eine App, die ihr euch installieren könnt auf eurem iPhone oder Android-Telefon oder auf eurem PC oder Mac. Und dann könnt ihr eine Verbindung herstellen zu einem virtuellen privaten Netzwerk. Wofür ist das gut? Vor allem für zwei Dinge. Einerseits könnt ihr darüber eure IP-Adresse ändern, zum Beispiel zu einem anderen Land, um dort auf Angebote zugreifen zu können, die vielleicht in eurem eigenen Land gesperrt sind. Zum Beispiel könnt ihr so auf das deutsche Netflix zugreifen. Und andererseits sollte man aber so oder so einen VPN haben, wenn man zum Beispiel in Cafés das WLAN nutzt. Denn auch wenn mittlerweile sehr viele Verbindungen verschlüsselt sind, nicht alles, was ihr auf eurem Computer oder auf eurem Handy macht, wird auch verschlüsselt übertragen. Und ein VPN schützt euch davor, dass Hacker oder generell fremde Menschen auf eure Daten, euren Internetverkehr zugreifen können. Und wenn ihr schon länger unseren Podcast hört, dann wisst ihr, dass ich ein Fan bin von Stiftung Warentest, dieser Zeitschrift, die verschiedene Dinge testet. Und ich habe sie hier vor mir liegen, denn vor wenigen Wochen war ein Test für VPN-Anbieter. Und tatsächlich hat NordVPN dort am besten abgeschnitten. Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit sehr gut. Also ich bin sehr froh zu wissen, dass dieser VPN, den wir euch hier empfehlen, tatsächlich auch von Stiftung Warentest als der beste getestet wurde. Wenn ihr noch keinen VPN-Anbieter installiert habt, dann geht mal auf nordvpn.com/EGP, so wie Easy German Podcast, nordvpn.com/EGP, denn dort bekommt ihr einen riesigen Rabatt auf das 2-Jahres-Paket und aktuell 4 Gratis-Monate. Alexander kommt aus Deutschland. Er ist deutscher Muttersprachler. Das ist schön, dass du uns trotzdem zuhörst, Alexander. Und er schreibt, dass er bemerkt hat, dass wir schon viel um die Welt gekommen sind, also schon viel gereist sind. Und er fragt, wenn ihr euch nun erinnert, wo auf der Welt hat es euch landschaftlich am meisten beeindruckt und wo hat euch die Art der Menschen am meisten zugesagt? Welchen Ort muss man nach eurer Meinung unbedingt gesehen haben? 3 verschiedene Fragen. Also landschaftlich kommt mir als erstes ein Ort in China in den Sinn, den ich besuchen durfte. Und der heißt Zhangjiajie. Und wenn ihr den Film Avatar gesehen habt, dann kennt ihr diesen Ort. Denn dieser fremde Planet in Avatar mit diesen riesigen Kolumnen, diese riesigen Steindinger, die so aus der Erde ragen, die existieren da wirklich. Also das ist eine Landschaft, die ist wirklich unglaublich. Also es ist ein Nationalpark und wenn man da drin steht, dann denkt man wirklich, man ist auf einem anderen Planeten. Und ja, das ist schon ziemlich verrückt. Also wenn man so Orte sieht, dann wird einem klar, wie divers die Welt ist oder was wir für Landschaften haben auf diesem Planeten. Dann zum Thema Menschen. Da musste ich als erstes an Sri Lanka denken. Also in Sri Lanka waren die Menschen so unglaublich nett und freundlich und so hilfsbereit, also dass es mir schon fast unangenehm war. Also ich kann mich erinnern, ich war dort in so einem Gasthaus und die Gastgeber da, also diese Familie, die das Gasthaus betrieben hat, die waren nicht einfach nur, sag ich mal, gute Gastgeber, die so, ja, also freundlich das Frühstück serviert haben, sondern die waren einfach so freundlich. Ja, ich kann das kaum in Worte fassen. Also das hat mich sehr beeindruckt. Und ein Ort, den man unbedingt gesehen haben muss, ich glaube, das gibt es nicht. Also ich glaube, es gibt unglaublich viele tolle Orte auf der Welt. Aber ich musste an eine Passage denken aus einem Buch. Ich hoffe, es war aus dem Buch. Es ist schon lange her, dass ich es gelesen habe. Aber es gibt ein Buch, das heißt The Art of Travel von Alain de Botton. Und ich glaube, in diesem Buch spricht er über so ein Konzept namens Micro-Travel. Also in diesem Buch ist er so für ein paar Wochen gefangen in einem Hotelzimmer und kann nicht raus und kann das Zimmer nicht verlassen. Und er fängt dann quasi an, in diesem Hotelzimmer zu reisen und Dinge wahrzunehmen, die er vorher gar nicht wahrgenommen hat und Dinge zu untersuchen und Dinge zu sehen und sagt quasi so, hey, man kann eigentlich überall reisen und Reisen ist eigentlich mehr eine innere Einstellung und ein Interesse und eine Neugierde, die man dem Ort, an dem man ist, entgegenbringt, als etwas Externes. Bisschen philosophisch, aber finde ich ein sehr schönes Konzept so für den Alltag. Jeder Ort kann total besonders sein, wenn man diese Einstellung hat. Dann hat uns geschrieben Mustafa aus der Türkei. Wenn Sie anfangen, etwas zu tun, wie halten Sie sich dann motiviert? Eine Frage, die mich sehr interessiert, weil ja, ich es liebe, mir so Routinen aufzubauen. Und meine größte Motivation ist es tatsächlich, eine Routine zu haben. Und dann zu sagen, okay, ich mache das jetzt jeden Tag und zwar mindestens 10 Minuten. Ich habe meistens ein ganz, ganz kleines Ziel, also mindestens 10 Minuten oder mindestens 15 Minuten. Und wenn ich dieses Ziel erreicht habe, dann kann ich das abhaken. Und ich nutze dafür so eine App, die heißt Streaks, aber es gibt auch ähnliche andere Apps oder Methoden. Aber ich halte quasi fest, wie viele Tage hintereinander habe ich das gemacht, ohne einen Tag auszusetzen. Und je höher diese Streaks, also diese Ketten werden, wo ich keinen Tag verpasst habe, desto höher ist dann auch meine Motivation, das auch wirklich jeden Tag zu machen. Also Mustafa hatte hier geschrieben, zum Beispiel Deutsch lernen und ich würde mir einfach ein Ziel setzen, jeden Tag mindestens 10 Minuten Vokabeln lernen, egal was passiert. Und diese 10 Minuten, die können dann natürlich schnell mehr werden. Und wenn man sie viele, viele Monate und vielleicht Jahre durchhält, dann, ja, dann wird eine Routine draus und man bleibt motiviert. Dann hat uns vor einiger Zeit Susi geschrieben und sie schreibt, ich habe ein paar Fragen zum Thema Mental Health. Gibt es auf Deutsch ein gleiches Wort oder einen ähnlichen Begriff? Spricht man in Deutschland über das Thema öffentlich, beziehungsweise unter den eigenen Freunden oder der Familie? Oder ist das ein Tabuthema? Susi, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, wir sollten vielleicht mal eine ganze Episode machen zu diesem Thema. Das Thema Mental Health, also auf Deutsch kann man mentale Gesundheit tatsächlich sagen oder geistige Gesundheit. Und es ist ein großes Thema und es wird immer weniger zu einem Tabuthema. Also ich denke, dass das in früheren Generationen, so der Generation meiner Großeltern definitiv, der Generation meiner Eltern noch ein bisschen ein Tabuthema war. Aber mittlerweile ist es relativ normal, dass man offen darüber spricht, dass man Leuten erzählt, wenn man zum Beispiel eine Therapie macht, und dass das auch sehr viele Menschen tun. Also ich glaube, es ist noch nicht so wie in vielleicht Los Angeles, wo ich das Gefühl habe, irgendwie jeder hat seinen Therapeuten oder seinen Life Coach. Aber es ist auch auf gar keinen Fall so wie in Japan, wo mir erzählt wurde, dass fast niemand zu einem Psychologen oder zu einem Therapeuten geht. Und wenn doch, dann ist das sehr geheim. Also dann darf man da nicht öffentlich drüber sprechen. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber als ich in Japan war, wurde es mir so geschildert. Und in Deutschland, ja, viele Menschen machen eine Therapie oder haben mal eine Therapie gemacht. Ich habe auch mal, sogar zweimal eine Therapie gemacht, aber mit sehr begrenztem Umfang. Also die waren jeweils relativ kurz. Und ich finde das sehr gut, dass das ein Thema wird, das nicht mehr geheim ist, in dem man öffentlich reden kann. Und in Deutschland ist es auch so, dass wenn man psychisch krank ist, die Krankenkasse eine Therapie auch bezahlt. Das heißt, man kann das auch dann machen, wenn man vielleicht nicht viel Geld verdient. Es ist aber in den großen Städten wie zum Beispiel in Berlin ziemlich schwierig, erstmal einen Therapieplatz zu finden, weil die Nachfrage sehr groß ist und die Therapeuten natürlich nur eine begrenzte Anzahl von Stunden haben. Iman schreibt über Instagram: Wie viel Geld bekommen Ausländer für ihre Arbeit in Deutschland? Das ist erstmal eine interessante Frage, oder du hast sie interessant formuliert, denn im Idealfall sollte es nicht davon abhängen, ob man als Ausländer in Deutschland arbeitet oder als Deutscher. Die Bezahlung sollte von der Arbeit abhängen und darf auch gesetzlich gar nicht diskriminiert werden, abhängig von der Herkunft. In der Realität sieht das natürlich vielleicht nicht immer so aus. Und wie viel man verdient, hängt sehr davon ab, was man macht. Also wenn man einen sehr qualifizierten Beruf macht, es gibt viele Menschen, die zum Beispiel als Arzt nach Deutschland kommen. Als Arzt verdient man relativ gut, muss aber dafür auch sehr viel arbeiten. Und wenn man eine unqualifizierte Arbeit macht, also eine Arbeit, für die man keine spezifische, lange, schwierige Ausbildung braucht, wie zum Beispiel im Restaurant aushelfen, also wenn man jetzt auch kein ausgebildeter Kellner ist oder Gastronom, sondern man bewirbt sich in einer Bar und hilft dort aus, dann ist die Bezahlung eben am unteren Ende. Und dieses untere Ende, das ist in Deutschland auch gesetzlich vorgeschrieben. Mittlerweile gibt es einen gesetzlichen Mindestlohn und der ist aktuell bei 9,60 Euro, also knapp 10 Euro die Stunde. Das ist das Mindeste, was man pro Stunde bekommen sollte, wenn man einen Job macht in Deutschland. Rachel aus den USA hat uns eine Audionachricht geschickt.
Hallo Manuel und Kari. Ich möchte euch zuerst für euren wunderbaren Podcast bedanken. Ich vermisse keine Sendung und meine Familie, die gar kein Deutsch können, erkennen alle euren Namen. Aber ich habe eine Frage über Berlin. Ich verbringe immer den Sommerferien hier in Vermont. Ich wohne aber normalerweise in New York in Brooklyn. Und mein Mann und ich streiten immer darüber, ob New York wirklich eine normale amerikanische Stadt ist oder nicht. Und ich frage mich, ob Berlin auch vielleicht so eine zweispaltiges, Identität hat, als deutsche Stadt und auch internationale Stadt. Und ob einige Personen vielleicht meinen, dass Berlin nicht typisch deutsch ist, aber eher international. Tschüss, danke.
Hallo Rachel, eine kleine Korrektur. Du verpasst keine unserer Episoden. Vermissen kann man zum Beispiel Menschen oder ja, ich vermisse Kari hier heute in unserem Podcast, aber normalerweise verpasst sie keine Episode mit mir. Und deine Frage ist interessant. Also ich würde Berlin nicht mit New York vergleichen wollen, weil New York ist schon eine außergewöhnliche Stadt weltweit. Aber du hast schon recht, also Berlin ist auch innerhalb von Deutschland eine sehr besondere Stadt und vor allem eben auch eine sehr interkulturelle Stadt. Also es ist nicht der Melting Pot, der New York ist, aber natürlich gibt es hier Menschen von überall aus der Welt und egal aus welchem Land du nach Berlin kommst, du wirst wahrscheinlich eine Community vorfinden von Menschen aus diesem Land und daher gibt sich auch so eine ganz andere Dynamik als in kleineren Städten in Deutschland. Und ja, Berlin ist natürlich auch einfach in gewisser Weise eine sehr wilde Stadt und eine etwas verrückte Stadt. Andererseits ist Berlin aber auch eine deutsche Stadt und auch sehr deutsch. Also es passieren auch viele Dinge hier oder es gibt auch viele Ecken. Also zum Beispiel bei mir in der Nähe gibt es so eine Eckkneipe, die ist so richtig typisch deutsch. Da wird irgendwie Skat gespielt, zweimal die Woche. Und also es ist jetzt nicht so, dass Berlin quasi gar nicht mehr zu Deutschland gehört, weil es so eine verrückte andere Stadt ist. Aber es stimmt schon, dass Berlin heraussticht und ja irgendwie auch so die einzige richtige Großstadt ist. Also natürlich gibt es noch Hamburg und München und Köln, aber ja, die haben alle trotzdem noch mal deutlich weniger Einwohner als Berlin. Und ja, insofern ist Berlin schon was Besonderes. Und man merkt doch immer wieder, dass die meisten Menschen Berlin entweder lieben oder hassen. Also ich kenne auch viele Leute, die sagen, ich mag Berlin sehr gerne, ich komme gerne zu Besuch, aber ich könnte da nie leben. Das wäre mir zu anstrengend. Und mir geht es nicht so, aber ich kann es auch verstehen. Milosch oder Miwosch schreibt über Patreon. Manuel, du hast mehrmals erwähnt, dass du Themen aus dem Self-Development-Bereich interessant findest. Da ich insgesamt ziemlich überfordert bin und immer viel zu tun habe, möchte ich mich gerne besser organisieren. Vielleicht könntest du ein paar Bücher, Podcasts und YouTuber empfehlen. Irgendwas, was dich inspiriert oder inspiriert hat. Milosch, das ist ein schönes Thema. Da könnten wir gleich einen kompletten Podcast zu starten. Tatsächlich ist das auch mein Problem, dass ich immer das Gefühl habe, ich müsste mich noch besser organisieren und ich habe nicht genug Zeit für alles, was ich machen will. Zwei Buchempfehlungen. Ich habe gerade das Buch Hyper Focus gelesen. Das fand ich sehr spannend. Da geht es darum, wie man sich besser konzentrieren kann bei all den Ablenkungen, die wir im Moment haben. Und ein Klassiker, Getting Things Done, das ist tatsächlich so das Prinzip, nach dem ich auch meine To-Do-Listen verwalte und eigentlich mein ganzes Leben lebe. Also das sind vielleicht zwei Bücher, die du dir mal anschauen kannst, wenn du sie noch nicht kennst. Und dann gab es noch eine Nachricht über Instagram, da sehe ich den Namen leider nicht, aber die Frage war auch nach meinem Lieblingsbuch. Und ich lese in letzter Zeit wieder sehr viel. Ich habe ein Buch, das ist eigentlich mein Lieblingsbuch. Und das ist ein Buch, das richtet sich eigentlich an Menschen, die schreiben möchten oder Schriftsteller werden möchten. Aber ich würde sagen, dass es eigentlich jeder lesen sollte, der in irgendeiner Weise kreativ arbeitet oder auch nur kreativ lebt. Und dieses Buch heißt Bird by Bird, Some Instructions on Writing and Life von Anne Lamott. Es ist wirklich ein wunderschönes, inspirierendes Buch. Und noch zwei, drei andere Empfehlungen. Also ich lese viel Non-Fiction, also Sachbücher. Aus dem spirituellen Bereich vielleicht hat mich das Buch Be Here Now sehr inspiriert oder bewegt. Aus dem philosophischen Bereich mag ich den deutschen Philosophen Erich Fromm, insbesondere seine Bücher Haben oder Sein und Die Kunst des Liebens. Und im Bereich Beziehungen und Liebe das Buch Mating in Captivity von Esther Perel. Auch ein unglaublich interessantes Buch. Alles so Sachbücher aus verschiedenen Bereichen. Ich verlinke die mal in den Shownotes. Ich lese nicht so viel Romane, nur zum Einschlafen abends, aber dann schaffe ich meistens nur 5 Seiten und dann fallen mir die Augen zu. Deswegen dauert das immer sehr lange, bis ich ein Buch durch habe. So, ich schaue ein bisschen auf die Uhr und wir müssen langsam Schluss machen, aber ich habe noch eine letzte Audionachricht von Nina aus Philadelphia in den USA.
Hallo, ich heiße Nina und ich komme aus den USA. Ich habe eine total random Frage an euch heute. Ich habe gerade ein YouTube-Video über eine Frau im US-Bundesstaat Idaho geguckt, die aus einer riesigen künstlichen Kartoffel ein Tiny House / Hotelzimmer gebaut hat. Und die Kartoffel ist auch eine sogenannte Roadside Attraction. Und meine Frage ist, wisst ihr, ob es diese Attraktionen auch in Deutschland gibt, diese Roadside Attractions? Und wenn nicht, gibt es ungewöhnliche Touristenattraktionen?
Nina, das ist ein sehr witziges Video, was du geschickt hast von diesem Kartoffelhaus. Ich werde das auf jeden Fall in die Shownotes kopieren, damit ihr euch alle das anschauen könnt. Also Roadside Attractions, ich kenne das auch ein bisschen aus den USA. Man macht einen Roadtrip über den Highway und dann kommt irgendetwas quasi am Straßenrand oder man fährt kurz in ein Dorf, was da in der Nähe ist und schaut sich etwas an und dann fährt man weiter. Ich muss sagen, ich kenne das nicht so aus Deutschland. Und ich glaube, das liegt auch so ein bisschen einfach an der Infrastruktur. Also in Deutschland, wenn man längere Strecken mit dem Auto fährt, fährt man über die Autobahn. Und die Autobahn ist schon sehr isoliert. Also da fährt man die meiste Zeit durch Felder oder durch Wälder. Und da ist jetzt links und rechts nicht, also meistens nichts, wo man anhalten kann. Also höchstens so ein Parkplatz, wo man was trinken kann oder essen kann oder auf Toilette gehen kann. Aber ja, dass da was ist, wo man quasi kurz aussteigt, sich das anschaut und dann wieder einsteigt, das kenne ich eigentlich nicht. Und ich finde es sehr, sehr, sehr schön und sehr lustig, dass es das in den USA gibt. Eine Sache ist mir eingefallen, in der Nähe meiner Heimat, im Ruhrgebiet, da gibt es das Tetraeder, das steht in Bottrop. Und das Tetraeder, ich verlinke da mal den Wikipedia-Eintrag, ist so ein, ja, wie kann man das beschreiben? Also wie eine Pyramide aus Stahl, also mehr so ein Drahtstahl-Ding. Also ihr müsst euch einfach dieses Bild anschauen. Und das steht auf einem Berg und man kann da hochklettern. Also es hat keinen besonderen Sinn, soweit ich weiß. Das ist einfach so ein Aussichtspunkt, auf den man hochklettert und dann hat man eine gute Aussicht, weil es sowieso schon auf einem Berg steht und dann eben klettert man da noch so eine lange Leiter hoch. Und dieses Ding sieht man viele, viele Kilometer weit, wenn man über die Autobahn fährt. Also das ist etwas, wenn man da über die Autobahn fährt, dann denkt man sich vielleicht, oh, da halte ich an und kletter da hoch. Aber ja, ansonsten fallen mir keine ungewöhnlichen Roadside Attractions in Deutschland ein. So Leute, das war's für heute. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig für euch und ich freue mich, dass wir ein paar Fragen abgearbeitet haben, wobei es natürlich keine Arbeit ist, sondern eine Freude, eure Fragen zu beantworten. Und schickt uns gerne weiterhin eure Fragen und eure Kommentare. Wir freuen uns immer von euch zu hören. Und am Samstag geht es weiter und dann ist auch Kari wieder dabei und wir haben etwas Schönes geplant. Habt eine schöne Woche und bis bald.